ARD Sounds.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert Podcast. Unser Thema heute:
die Kühlbrandbrücke. Die Frage, wie sie ersetzt werden soll, war ein langes Hin und Her. Seit geraumer Zeit ist aber klar, es wird eine neue Brücke geben. Jetzt in der vergangenen Woche, da wurden die Entwürfe zu der neuen Brücke vorgestellt. Und ja, sie erinnert optisch an die alte Brücke, aber sie hält auch so manche Innovation bereit. Die neue Kühlbrandbrücke, eines unserer Themen heute hier im Hafenreport. Außerdem geht es hier bei uns um die Hauptversammlung der HALA am vergangenen Donnerstag. Ziemlich heiß hergegangen ist es da und es gab heftigen Streit um das Herausdrängen der letzten Kleinaktionäre. Wir haben die Einzelheiten für Sie. Darüber hinaus sprechen wir mit dem Polar- und Meeresforscher Arvid Fuchs, der gerade zu seiner neuen Ocean Change Expedition aufgebrochen ist. Und es geht um unterschiedlichste Schiffe hier bei uns im Hamburger Hafen. Um die MS Bleichen, um das Theaterschiff am Nikolaifleet, um das norwegische Leuchtturmversorgungsschiff MS Gamle Oxhøy im Museumshafen Øvelgönne und um die Hamburger Flussschifferkirche, die gerade um ihre Zukunft bangt. Herzlich willkommen zur 3736. Ausgabe des Hamburger Hafenkonzerts. Ich bin Jan Wulff. Moin, Tresor.
Wir sind Hamburg.
Das Herz der Hamburger hängt an der Kühlbrandbrücke. Und sie ist ja auch wirklich prägend für das Bild von Hamburg und erst recht für den Hamburger Hafen. Aber das steht fest, das Bauwerk aus den 1970er Jahren ist inzwischen marode und muss ersetzt werden. Der Hamburger Senat hat nun zusammen mit einer Jury den Entwurf für die neue Kühlbrandbrücke ausgewählt und der erinnert, wohl zur Freude vieler, sehr an die alte Kühlbrandbrücke und ist doch eine echte Innovation. Warum? Das weiß Dietrich Lehmann.
Es sind schicke, elegante Bilder, die derzeit in der Hamburger Rathausdiele gezeigt werden. Bilder einer Brücke mit zwei riesigen Pylonen, an denen die Fahrbahn an Drahtseilen hängt. Links und rechts auf filigranen Säulen ruhen die geschwungenen Betonrampen. Die Variante, die die Vision der neuen Kühlbrandbrücke zeigt, erinnert stark an die alte, die sich seit den 1970er Jahren über den Hamburger Hafen spannt.
Eine neue Hamburger Ikone wird die neue Brücke wieder sein. Nordisch, klar, zurückhaltend, elegant, technisch brillant, mit Bezug zur alten Brücke und voller Zukunft. Das ist unser Leitsatz,
sagt Maren Wolf vom Hamburger Ingenieurbüro Grassel, die als Projektleiterin das Siegerkonsortium des Wettbewerbs um die neue Kühlbrandbrücke anführt. Insgesamt 8 Entwürfe gab es, die eingereicht wurden. Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard war an der Auswahl beteiligt.
Der Siegerentwurf hat, wenn man so will, alle Teile der Jury davon überzeugt, dass er die heutige Brücke, die den Hamburgern ja sehr ans Herz gewachsen ist, aufgreift, aber weiterentwickelt und besondere Effizienzen bautechnisch hebt, sodass er preiswert und, wie wir so schön sagen, baubar ist.
Denn darum geht es der Stadt Hamburg besonders. Keine Zeit verlieren. So Oberbaudirektor Franz Josef Höhing.
Es sind jetzt keine schönen Zeichnungen, nur an denen man sich ergötzen kann, die man dann irgendwann planerisch mal angeht und auf Seriosität prüft, sondern es ist relativ weit gediehen.
Und zwar war schon von Anfang an neben dem Bauherrn, der Hafenverwaltung HPA, nicht nur Architekten an den Entwürfen beteiligt sind, sondern auch Ingenieure, die die technische Machbarkeit im Blick haben, so Projektleiterin Wolf.
Also die neue Brücke ist geplant für eine Lebensdauer von 100 Jahren. Wir werden sie dauerhaft ausbilden, wir werden sie robust ausbilden. Wir werden sie, wie ich habe es gesagt, mit Sensoren ausstatten, sodass auch permanenter Zustand der Brücke überwacht werden kann und auch, wenn Dinge auftreten, entsprechend frühzeitig eingegriffen werden können.
So groß die Ähnlichkeit auf den ersten Blick ist, so viel Neues steckt doch in dem Entwurf für die zweite Generation der Kühlbrandbrücke. Die Pylone sind nahezu komplett aus Beton und nicht wie jetzt zum größeren Teil aus Stahl. Und der Mittelteil wird lediglich durch Stahlseile zwischen den Fahrbahnen gehalten und nicht links und rechts. Die Technik hat sich seit dem Bau der ersten Kühlbrandbrücke weiterentwickelt. Deshalb können auch neue Methoden des Brückenbaus eingesetzt werden, sagt Projektleiterin Wolf.
Die bestehende Kühlbahnbrücke hat im Gegensatz zu unserer Brücke Pfeiler, die mit Lager ausgestattet sind. Der Überbau lagert also auf den Pfeilern. Lager, das sind Verschleißteile, die müssen getauscht werden, die müssen gewartet werden. Und damit eben ist der Aufwand relativ hoch. Wir reduzieren oder minimieren diesen Aufwand, indem wir die Pfeiler fest an die Überbauten anschließen. Und damit entfallen diese klassischen Lager und insgesamt über die gesamte Brückenlänge entfallen damit 100 Lager, die nicht gewartet und nicht getauscht werden müssen.
Und die Brücke wird 20 Meter höher als die derzeitige, sagt Jens Meyer, Chef der Hafenverwaltung HPA.
Ich möchte hier nochmal ganz besonders darauf hinweisen, dass wir hier keine Visionen vorangetrieben haben über Schiffe, die vielleicht in 100 Jahren kommen und die fünfmal so groß sind wie die heutigen. Wir sind da sehr rational rangegangen. Es geht hier darum, dass wir die sogenannten Rennpferde, die heute schon im Europa-Asien-Verkehr unterwegs sind, unter dieser Brücke passieren lassen können.
Weil die Brücke höher wird, müssen auch die Rampen länger sein als jetzt. Der Entwurf sieht vor, dass die Kühlbahnbrücke insgesamt 5 Kilometer misst. Sie wäre dann die längste Straßenbrücke Deutschlands. Wann konkret mit dem Bau begonnen wird, steht noch nicht fest. Wahrscheinlich aber Anfang der 2030er Jahre, so Wirtschaftssenatorin Leonard.
Es ist tatsächlich geplant, weil wir ja über die Haupthafenroute reden. Die Brücke verbindet ja die Terminals mit der A7, dass die neue Brücke parallel gebaut wird, während die alte noch besteht, sodass wir dauerhaft eine Verbindung über den Kühlbrand gewährleistet haben. Das ist sehr komplex, aber das ist der Plan.
Fertig sein könnte die neue Kühlbrandbrücke Ende der 2030er Jahre, etwas früher als zuletzt geplant. Und Oberbaudirektor Franz Josef Höhing wagt schon mal eine weitere Prognose.
Bei allem sozusagen Schmerz, den man hat, die heutige Brücke abzureißen, es ist ein Brückenbauwerk, was, glaube ich, wieder so was Ikonografisches bekommen kann, was ein Wahrzeichen werden könnte. Man will das ja nicht voraussagen oder garantieren, aber es ist wirklich ein unglaublich toller Brückenentwurf. Und wahrscheinlich wird es wieder eins der schönsten Brücken sozusagen werden, mindestens in Europa.
Die Stadt Hamburg rechnet derzeit mit Baukosten von maximal 5,3 Milliarden Euro. Einen wesentlichen Teil davon will der Bund übernehmen. Allerdings nur von den Nettobaukosten. Das heißt, Hamburg muss deutlich mehr als die Hälfte alleine zahlen.
Dietrich Lehmann war das über die Entwürfe zur neuen Kühlbrandbrücke. Denkmäler gibt es ganz viele in Hamburg, und zwar ganz unterschiedliche. Das Rathaus, die großen Kirchen natürlich, aber auch zum Beispiel historische Litfaßsäulen stehen bei uns in der Stadt unter Denkmalschutz. Denkmäler, die müssen aber nicht unbedingt fest an einem Ort stehen, sie können auch beweglich sein oder auch schwimmen. So wie der historische Stückgutfrachter MS Bleichen. Petra Volkwarzen war fürs Hamburger Hafenkonzert mal wieder an Bord.
Für Liebhaber alter Schiffe ist dieser Ort ein Traum. Im Hansahafen am Bremer Kai geht es an Bord. Ein Stück weiter ragen die Masten der Viermastbark Peking in den Himmel. Die anderen Schiffe der Stiftung Hamburg Maritim, zu der auch die Bleichen gehört, liegen ganz in der Nähe. Die MS Bleichen, gebaut 1958 für die Hamburger Reederei H.M. Girkens, ist ein typischer Stückgutfrachter und ein schwimmendes Denkmal. Früher hat das Schiff Papier aus Finnland oder Schweden transportiert für die Zeitungsproduktion in Hamburg. Volker Sterk, einer der Ehrenamtlichen an Bord, ist früher auf einem Schwesternschiff gefahren.
Als Ingenieursassistent nannte man das, also Maschinenpersonal.
Beim Verein Freunde des Stückgutfrachters MS Bleichen ist er von Anfang an dabei. 2007 wurde das Schiff aus der Türkei zurück nach Hamburg geholt. Damals war es in keinem guten Zustand.
Ganz schlimm. Wir hatten große Leckagen. Das Wasser kam von oben vom Peildeck hier, lief dann hier in den Lampen und tropfte dann hier auf den Boden.
10 Jahre lang hat die Restaurierung gedauert. Denkmalschutz war dabei immer ein Thema. Das Schiff wieder in Fahrt bringen, sodass es sicher mit Gästen unterwegs sein kann, aber den Frachter dabei gleichzeitig möglichst so zeigen, wie er 1958 in Dienst gestellt wurde. Keine leichte Aufgabe. Was gut ist, auf der Bleichen ist noch vieles aus der Originalausstattung erhalten. Glück haben sie gehabt, findet Volker Sterk.
Dass die späteren Besatzungen das Schiff auch wertgeschätzt geschätzt haben und viele Dinge erhalten haben, die heute wichtig sind für den historischen Wert des Schiffes.
Im Schrank im Salon steht noch das Originalgeschirr mit dem Emblem der Reederei. Im Fußboden unter den mit Velour bezogenen Stühlen sieht man noch die alte Vorrichtung zur Befestigung.
Die Stühle wurden bei Seegang gelascht. Da wurde eine Kette hier unten reingehängt und die wurde hier verschraubt, dass die Stühle, wenn das Schiff schaukelte, nicht hier wild durch die Gegend flogen.
Die Wände im Salon sind hellgrün gestrichen. Kein Zufall, sondern das Ergebnis einer Recherche, wie es hier früher mal ausgesehen hat.
Das Denkmalschutzamt, die haben da mühsam an der Wand rumgekratzt, bis sie so die Originalfarbe gefunden haben. Helles Grün. Das war der ursprüngliche Farbauftrag.
Die Treppe nach oben geht's auf die Brücke. In den Schubladen im Kartenraum wurden früher die Seekarten aufbewahrt. Unter den Fenstern sind kleine Messingbehälter angebracht.
Ein Wasserauffangbehälter, wenn hier Spitzwasser runterläuft, ist hier ein Loch und dann läuft das Wasser raus, da rein. Sowas kriegt man heute nicht mehr. Du kannst ja nicht irgendwo hin jetzt in den Laden gehen bei IKEA und sagen, ich will Wasserbehälter für die Bleichen haben aus Messing.
Wohin man auch guckt, überall finden sich noch Teile der Originalausstattung. Was man braucht, um das Schiff heutzutage sicher auszustatten und fahren zu können, ist gut versteckt.
Die Brandmeldeanlage hier zum Beispiel, die musste hier, damit das nicht so auffällig ist, in diese Schränke eingebaut werden.
Hier und da finden sich auch Erinnerungen an die Zeit, in der das Schiff in der Türkei war.
Hinweisschilder, keine brennbaren Stoffe und. Ich kann es nicht übersetzen. Es wurde Wert drauf gelegt, dass es da bleibt.
Draußen an Deck sieht heute einiges anders aus als damals Ende der 50er Jahre. Die Kisten für die Rettungswesten, der Zugang zur Luke, die für Veranstaltungen vermietet wird. Das Erscheinungsbild des Stückgutfrachters aber ist unverändert erhalten.
Das Ladegeschirr, die Luken, wir hätten nicht das Ladegeschirr wegreißen können, einfach Schweißbrenner, alles weg, dann wäre der Chef hingewiesen.
Jürgen Kuffer aus der Crew der MS Bleichen ist gerade dabei, einen der alten Lichtschalter zu reparieren.
Auf ein Denkmal zu arbeiten, ist manchmal nicht ganz einfach, weil doch die alten Sachen bleiben müssen und man die heute nicht mehr kaufen kann. Und deshalb muss man immer einen Kompromiss finden zwischen Denkmalschutz und dem, was notwendig ist.
Warum er gern mitmacht auf der Bleichen?
Macht einfach Spaß, ne? Das zu erhalten, weil man noch selber viel machen muss, reparieren muss, nicht einfach nur kaufen und austauschen.
Birgit Rinker aus dem Vereinsvorstand ist erst seit 5 Jahren dabei. Vor dem, was die Ehrenamtlichen über viele Jahre hier an Bord geleistet haben, hat sie den allergrößten Respekt.
Das ist Arbeit mit Herzblut gewesen. Und das ist auch, was ich daran hier so wahnsinnig schätze. Und da können auch alle sehr, sehr stolz drauf sein, dass sie hier so viel Schweiß, Arbeit, Mühe, Gedanken eingebracht haben. Ohne diese Vereinsmitglieder, die hier seit fast 20 Jahren tätig sind, würde das hier gar nicht mehr so existieren.
Ein schwimmendes Denkmal zu erhalten, macht viel Arbeit. Aber es lohnt sich. Volker Sterk und die anderen im Verein sind froh und auch stolz auf die MS Bleichen.
Zu Gast auf der MS Bleichen, eines von Hamburgs schwimmenden Denkmälern. Und wer Lust hat, sich die MS Bleichen mal wieder anzuschauen, der hat unter anderem auch am kommenden Sonnabend mal wieder die Möglichkeit dazu. Da wird nämlich rund um das Deutsche Hafenmuseum der Aktionstag zum historischen Güterumschlag begangen. Unter anderem bieten da die historische Hafenbahn und die MS Bleichen einen Einblick, wie der Umschlag von Waren und Gütern vor 70 Jahren ausgesehen hat. Mehr Infos dazu auf der Internetseite von der Stiftung Historische Museen Hamburg und natürlich auch auf der Seite der MS Bleichen. Das war ein ziemlich kühler, windiger Tag da vorletzten Donnerstag in Kiel. Am Thiessenkai gegenüber der Kanalschleuse Holtenau lag die Dagmar Orm, der fast 100 Jahre alte Haikutter, der seit 1988 sozusagen die zweite schwimmende Heimat von Polar- und Meeresforscher Arvid Fuchs ist. Und der war auch an Bord, denn an diesem Tag sollte es wieder losgehen. Auf eine neue Expedition, auf die Ocean Change Expedition 26-27. Kerstin von Stürmer war beim Ablegen mit dabei.
Viele sind nach Kiel gekommen, Freunde, Familie, Unterstützer. Es liegt Abschied in der Luft und auch etwas positive Aufregung, dass es nun endlich losgeht. Ziel der Ocean Change Expedition 2026-27 ist der Norden Kanadas. Dort wird die Dagmar Orn überwintern. Das Schiff startet von Kiel aus mit 9 Männern und Frauen Besatzung. Mit dabei ist zum Beispiel der angehende Bootsbauer Azubi Mika.
Die Kombination aus irgendwie Traditionsseefahrt, einer wunderbaren Crew, diesen schönen Zielen und natürlich auch einem Beitrag irgendwie zur Klimaforschung und auch einfach Öffentlichkeitsarbeit. So eine Kombination, die ja für mich sehr ideal ist und wo ich sehr froh bin, da Teil sein zu können.
Auch Brigitte, die Ehefrau von Arvid Fuchs, ist wieder mit an Bord.
Ja, ich kann von Anfang bis Ende mitfahren, also 3 Monate mindestens. Da ich jetzt mein Architekturbüro an meine Geschäftspartnerin abgegeben habe, habe ich die ganze Zeit zur Verfügung. Man freut sich nach dieser ganzen Organisation, dass das nun endlich losgeht.
Zur Crew gehört auch Sarah.
Ich bin Assistenzärztin in Greifswald, mache die Weiterbildung zur inneren Medizin und segel aber in meiner Freizeit einfach unglaublich gerne. Also ich bin auf verschiedenen Schiffen auch schon unterwegs gewesen, auch schon für längere Zeit. Bin jetzt aber auf der Dagmar Orn das erste Mal dabei. Ich habe einen Großteil meines Jahresurlaubs investiert natürlich und darf jetzt bis Island mitfahren. Also 4 Wochen an Bord und die Nordsee und den Nordatlantik, das wird auf jeden Fall spannend.
Auch Santiano-Frontmann Björn Both ist am Thyssenkai, für ihn selbstverständlich hier zu sein.
Weil wir natürlich auch seit langen Jahren Unterstützer dieser Ocean Change Expedition sind, wir gute Freunde sind, dass die Fahrt, die jetzt über 1,5 Jahre oder so gehen wird, dass sie unter einem guten Stern steht und dass sie heil zurückkommen. All diese Dinge, die man jemandem wünscht, der auf große Fahrt geht. Ne?
Würde er, der selbst gern segelt, nicht gern mal mit, obwohl es ja ziemlich eng ist auf dem Schiff?
Nichtsdestotrotz juckt mir das schon in den Fingern, die Sonnefahrt wirklich mitmachen zu können. Es sind 10 Leute und diese 10 Leute haben alle Zweit- und Drittverwendung. Ich glaube, ich bin außer gut im Weg rumzustehen oder vielleicht mal zu steuern, wirklich auch nicht so der Mann, der hier gebraucht wird. Für mich müsste man so einen 11. Platz aufmachen für die Taugenichtse.
Vielleicht als Koch an Bord?
Wäre schon was, aber ich glaube, die legen auch immer alle Wert auf eine gute Küche, wie das sich gehört auf dem Schiff. Das hält die Crew zusammen und auch den Geist des Schiffes irgendwie oben. Ich glaube auch nicht, dass ich da der gute Mann wäre.
Für das Kochen an Bord ist zumindest für die nächsten Monate Richard zuständig.
Persönlich bin ich gern vegetarisch-vegan unterwegs und habe das so letztes Jahr irgendwie mit angefangen, aber das gab es davor auch schon. Und da ziehen eigentlich alle überraschend oder nicht überraschend an einem Strang und sind immer sehr dankbar und freuen sich über leckeres, frisches Essen.
Dann gibt's zum Beispiel was?
Es gibt Currys, es gibt Chilis, wir haben eine vegane Bolognese jetzt gestern Abend erst gemacht. Und der Vorteil von dem Essen ist nicht nur, dass man es lecker machen kann, sondern auch, dass es natürlich auch sehr gut haltbar ist, weil man Fleisch- und Kühlmöglichkeiten sind halt begrenzt.
Ein Ziel der Reise ist die Übermittlung von Daten über das Wetter, über das Meer und das Eis im Norden. Arvid Fuchs arbeitet eng mit Geomar zusammen und dank vieler Unterstützer ist die Technik an Bord auf dem neuesten Stand. Die Fäden hier laufen bei Petra Mahnke zusammen. Sie ist die Geschäftsführerin der Gesellschaft für maritime Technik.
Weil gerade Messtechnik an Bord eben die Daten liefert, die die Wissenschaft braucht. Und so haben wir einige unserer Mitglieder, die das Projekt seit vielen Jahren unterstützen. Also ob es das OceanPack ist von Subsea-Tech oder ob das jetzt die Sonde ist von Julius Marine. Wir haben also viele unterschiedliche Akteure, die mitwirken. Auch Brise Reederei ist dabei. Und McArtney, also es ist eine große Truppe und Geomar natürlich für die Daten. Und das zeigt eigentlich auch immer, wie die Menschen dahinter stehen, hinter Arvids Idee und auch hinter Arvids Projekt.
Alle noch einmal geherzt, jetzt geht's an Bord. Von Arvid will ich vorher noch wissen, ob er nach so vielen Expeditionsreisen eigentlich noch nervös ist, wenn's losgeht.
Ich will nicht sagen nervös, aber man ist angespannt, weil das immer auch irgendwie eine ernste Sache ist. Es ist so eine Mischung aus Freude, wieder dorthin zu gehen, wo irgendwie mein Herz auch schlägt. Und auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist man sich auch der Verantwortung bewusst. Und natürlich eben halt, dass es immer wieder im nordischen Bereich Herausforderungen gibt, mit denen man vielleicht nicht gerechnet hat. Und das macht ja aber auch gerade den Reiz aus.
Der Motor läuft, die Leinen werden losgemacht, langsam bewegt sich das Schiff vom Kai weg.
Mast und Totro! Wasser unterm Kiel.
Durch den Nord-Ostsee-Kanal geht es in die Nordsee und dann Richtung Island und Grönland. Ausführliches zur neuen Expedition von Arvid Fuchs gibt's gleich. Seit dem 4. Juni ist er wieder auf Expeditionsreise, der Polar- und Meeresforscher Arvid Fuchs. Gestartet sind er und seine Crew in Kiel mit dem fast 100 Jahre alten Haikutter Dagmar Orn. Erste Station war Helgoland, inzwischen hat das Schiff die Orkney-Inseln erreicht, die zu Schottland gehören.
Wir denken hier immer, wir sind so ganz vorne dran, was die Technologie angeht. Wenn ich mir so die Orkney-Insel angucke, da ist man bei erneuerbaren Energien schon viel, viel weiter. Man macht sehr viel. Weiter geht zu den Färöer-Inseln, die autark sind, was die Energiegewinnung angeht. Und so geht es weiter über Island nach Grönland, erst an die Ostküste, dann an die Westküste und dann rüber in die kanadische Arktis, bis wir unten runter über Labrador, Neufundland, Nova Scotia. Das ist auch eine weite Strecke, es sind über 5000 Seemeilen, die vor uns liegen.
Es ist ihm, dem Abenteurer und Polarforscher, eine Herzensangelegenheit. Ocean Change, eine Reise mit guter Tradition.
Ocean Change, darum geht es, geht jetzt dieses Jahr ins 11. Jahr. Wir haben das also wirklich damals 2015 haben wir die erste Etappe Ocean Change in die Antarktis gesegelt. Es war eine Reise, die durchgehend über ein Jahr gedauert hat. Und Ocean Change deshalb, weil es uns immer um Veränderungen in und um die Ozeane herum geht. Klimawandel, der Impact des Klimawandels auf die Ozeane, aber eben nicht nur auf die Ozeane und die Polarregionen, die davon ja besonders betroffen sind, sondern auch eben gerade um die Auswirkungen auf die Menschen.
Auf seinen Expeditionen ist er zum Zeitzeugen einer veränderten Natur geworden, hat Eindrücke gewonnen, die ihn immer wieder antreiben.
Es ist eben wirklich besorgniserregend und das ist auch der Grund, warum ich so etwas mache. Ich bin ja nicht gestartet als jemand, der jetzt über irgendwelche Klimaprobleme berichten wollte, sondern für mich war es früher das große Abenteuer, die Leidenschaft für diese polaren Regionen, für die Ozeane, auf dem Meer unterwegs zu sein. Bloß man wird eben auf diese Art und Weise auch zu einem sehr guten Beobachter, weil diese Beobachtungsgabe ist letztendlich auch meine Lebensversicherung. Wenn ich dünnes Eis vom dicken nicht unterscheiden kann, dann breche ich durch und ertrinke und oder erfriere oder beides in der Folge. Das heißt, es ist an mir, die Spielregel dieser Natur zu erkennen, um mit der Natur sich zu arrangieren, weil der Natur ist es ja völlig gleichgültig, ob ich überlebe oder nicht.
Der Klimawandel ist real und zu sehen vor allem im einst ewigen Eis an den Polen. Die Veränderungen totzuschweigen, nicht darüber zu sprechen, das ist für Arvid Fuchs keine Alternative.
Und ich glaube, im großen Rahmen, in der großen Perspektive müssen wir genau das auch transportieren. Also als eine Industriegesellschaft sind wir trotzdem Bestandteil dieser Natur. Und auch wenn es von Seiten der AfD und anderen Seiten immer wieder die Bemühungen gibt, dieses Thema auszublenden oder einfach zu leugnen, dann ändert das nichts an der Tatsache, wenn Plöger, der Meteorologe, den ich ganz gut kenne, hat das neulich mal so schön auf den Punkt gebracht. Mit Physik kann man nicht diskutieren. Versuch mal mit der Schwerkraft zu diskutieren.
Deshalb fährt Fuchs auch immer wieder nach Grönland. Vor 50 Jahren war er zum ersten Mal da. Und gerade heute stellt sich ja für viele die Frage, wie es den Grönländern in diesen turbulenten Zeiten eigentlich geht.
Grönland ist so ein Hotspot des Klimawandels. Wie gehen die damit um? Was hat das für Auswirkungen? Die vielleicht finden das ja einige auch cool und gut und andere sind, das weiß ich definitiv, sind sehr bestürzt über diese Entwicklung. Und es ist natürlich auch, da können wir gerne weiter drüber hinwegblicken, auch ein riesen politischer Hotspot aufgrund der Avancen des amerikanischen Präsidenten, der nicht nur meint, er kann Grönland wie so eine Immobilie irgendwie schnell mal im Vorbeigehen kaufen. Also das ist schon wirklich absurd, dieses Ansinnen.
Bis die Dagmar Orn in Grönland ankommen wird, wird es noch dauern. Bis dahin steht vor allem die Übermittlung von Daten aus dem Meer auf dem Plan. Technisch unterstützt wird die Expedition dabei von Firmen wie Subsitech. Von dort kommt das OceanPack, ein kompaktes, automatisiertes Messsystem, das fortlaufend Daten wie etwa Kohlendioxidgehalt, die Wassertemperatur, den Salzgehalt und den Sauerstoffgehalt an der Meeresoberfläche misst.
Diese Daten, die dieses OceanPack sammelt, werden über einen eigenen Satellitenkanal ohne unser Zutun direkt ans Geomar weitergeleitet, wo dann die Fachleute sitzen und damit arbeiten.
Das Unterwassergerät, das kommt aus Mecklenburg-Vorpommern.
Gleichzeitig haben wir sogenannte CTD-Sonden an Bord, die wir auch von einem Rostocker Unternehmen, Julius Marin beispielsweise, bekommen haben, die runtergehen bis auf 250 Meter, die pro Sekunde viermal messen, hoch wie runter. Und diese Daten, die dann erfasst werden, die werden ausgelesen und gehen auch über Satellit dorthin.
Und auch von Arvid Fuchs selbst kommen immer wieder Ideen.
Wir haben ja immer diese Plastikbojen vom Wetterdienst und von Meteo France über Bord gesetzt, die dann 3 Jahre lang autark Daten sammeln, Luftdruck, Wassertemperatur und dergleichen mehr. Aber ich habe mich immer geärgert, dass das aus Plastik ist. Wir schimpfen darüber, dass Mikroplastik und Plastik in den Meeren ist und wir schmeißen selbst so eine Boje rüber. Aber wir haben gesagt, warum baut ihr die Dinger denn eigentlich nicht aus Holz? Und da wurde jeder stutzig und sagte, ja, geht denn das überhaupt? Ich sage, warum sollte das nicht gehen? Unser Schiff ist aus Holz, das ist fast 100 Jahre alt. Nicht? Also warum soll man so eine Boje nicht aus Holz bauen können? Und das haben die tatsächlich gemacht. Also wir haben jetzt einen Prototyp dabei, der komplett aus Holz ist. Eine Bremer Firma stellt die für Meteo France daher.
Er hat seinen Kompass und einen klaren Auftrag an sich und seine Crew. Arvid Fuchs.
Wir haben ein Problem, wir können es auch lösen, wir müssen es nur anpacken. Und deshalb ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir Informationen dahin streuen an Menschen, die es auch wissen wollen, ohne zu moralisieren, ohne den erhobenen Zeigefinger aufzuzeigen, aber sie mitzunehmen einfach, virtuell auf diese Reise.
Überwintern wird die Dagmar Orn in Nova Scotia in Kanada. Wenn alles planmäßig läuft, ist das Schiff im September 2027 zurück hier im Norden.
Kerstin von Stürmer war das über die neue Ocean Change Expedition von Arvid Fuchs. Es ist ein echtes Hamburger Original, das Theaterschiff am Nikolaifleet. Eberhard Möbius hat es ins Leben gerufen und im vergangenen Oktober, da hat es seinen 50. Geburtstag gefeiert. Und weil das Theaterschiff immer noch seetüchtig ist, geht es jetzt zum Abschluss der Jubiläumsspielzeit noch einmal auf Fahrt. Am kommenden Wochenende legt das Theaterschiff ab.
Ja, das Theaterschiff geht das erste Mal nach 11 Jahren mal wieder auf Tour. Und zwar die Elbe hinab bis nach Brunsbüttel fahren. Ja, und dann liegen wir hinter der Schleuse in Brunsbüttel, spielen da ein bisschen unsere Kabarettvorstellungen, fahren von dort wieder ein Stückchen zurück in die Stör rein Richtung Itzehoe und werden in einem kleinen Ort namens Beidenfleet anhalten und dort auch 3 Vorstellungen spielen. Und abschließend geht es dann ins alte Land. Und zwar fahren wir auf die andere Elbseite dann von Beidenfleet aus bis kurz vor York in Neuenfelde werden wir liegen und dann dort nochmal 4 Vorstellungen spielen, bevor es für uns in die Werft geht.
Mit dem Theater mal wieder loszufahren. Für Theaterchef Heiko Schlesselmann und sein Team ist das was ganz Besonderes. Eine gute Portion Lampenfieber allerdings sei da schon im Spiel, jetzt so kurz vorm Start der Tour.
Wir sind extrem aufgeregt. Der Motor wird zwar immer so alle halbe Jahr angeworfen, das heißt, der funktioniert und schnurrt wie eine Katze. Aber nichtsdestotrotz ist es immer sehr aufregend, wenn der Motor dann auch lange Zeit läuft. Also nach Brunsbüttel fahren wir ja 6 bis 7 Stunden. Wir haben einen Motor von 1956, der schafft nur so seine 6 Knoten. Das heißt, wir müssen auch mit dem ablaufenden Wasser fahren. Und man muss sagen, hier am heimischen Liegeplatz im Nikolaifleet, da ist es sehr verschlickt in den letzten Jahren und die Holzbrücke, die direkt vor uns liegt, ist sehr tief. Das ist natürlich aufregend und hat auch ein bisschen schlafraubend, ob wir es schaffen, unter dieser Brücke durchzukommen und in den Hafen zu fahren und dann los.
Aufregend, aber auch immer wieder schön. Entsprechend groß ist die Vorfreude.
Über die Elbe zu tuckern, erst auf die Landungsbrücken, dann auf Blankenese, auf Wedel, auf Silkomhöft zu schauen und so. Das ist schon was ganz Besonderes und es ist auch was ganz Besonderes, irgendwo anzulegen und dann mit seinem eigenen Theater irgendwo ganz anders zu sein. Aber innen sieht alles gleich aus. Man hat die gleichen Künstler dabei, das gleiche Bühnenbild, die Stühle. Alles ist genauso wie hier in Hamburg, nur dass wir ganz woanders sind. Und das ist halt auch was Besonderes, was auch unseren SchauspielerInnen und den Mitarbeitenden halt wirklich viel Spaß macht. Also es ist immer wieder sehr aufregend.
Das Theaterschiff geht auf Tour. Von Hamburg aus nach Brunsbüttel, Beidenfleet und ins alte Land. Und klar, wir vom Hamburger Hafenkonzert wünschen gute Reise. Die Hala, die ist ja sozusagen das Rückgrat des Hamburger Hafens und das mit großer Vergangenheit. Am vergangenen Donnerstag, da war mal wieder so ein richtig geschichtsträchtiger Tag für die Hamburger Hafen und Logistik AG, denn da hielt sie ihre letzte öffentliche Hauptversammlung ab. In Zukunft, da wird es nämlich keine Kleinaktionäre bei der Hala mehr geben und das, weil sie in der Hauptversammlung quasi herausgedrängt wurden. Sie verlieren gegen eine Barabfindung ihre Aktien. Squeeze-out heißt sowas, wenn Kleinaktionäre einfach herausgedrängt werden. Und darüber gab es in der Versammlung ungewohnt lauten Streit. Mein Kollege Reinhard Postelt hat viele Stunden in die Hauptversammlung reingehört. Moin, Reinhard.
Hi.
Erzähl mal, warum will die Hala denn keine Kleinaktionäre mehr?
Naja, weil die Stadt Hamburg und die Reederei MSC ganz alleine bestimmen wollen über diesen Hafenkonzern. Die Hauptversammlung dauerte sage und schreibe mehr als 11 Stunden. Ja, warum? Weil eben sehr viele wütende Kleinaktionäre ganz lange geredet haben. Die Hala gehört bald nur noch zwei, nämlich der Schweizer Reederei MSC. Es ist ja die größte der Welt. 49,9% wird sie halten. Und sie gehört dann noch der Stadt Hamburg, die dann noch 50,1% der Aktien hält. Die beiden hatten im Januar zusammen schon mehr als 95% der Aktien. Und ab da darf man eben Kleinaktionäre rausquetschen, was Squeeze Out übrigens wörtlich übersetzt heißt. Rausquetschen.
Was genau hat denn viele Kleinaktionäre daran so empört, dass sie vergeblich stundenlang ja wirklich dagegen angeredet haben?
Naja, viele von ihnen haben einfach viel Geld verloren. Ne? 2007 war es, da beschloss der Senat unter Hamburgs damaligen ersten Bürgermeister Ole von Beust den Börsengang der Hala. Man wollte privates Geld für den Hafen einsammeln. Und viele, ja gerade auch ganz treue Hanseaten, die haben da ein Stück ihres Heimathafens gekauft, eben Aktien. Und diese Aktie kostete 53 Euro das Stück. 2007. Ja, dann stieg der Kurs noch ein paar Monate später auf 66 Euro und von da an ging es bergab. Abgefunden werden die kleinen Aktionäre nun mit 21,16 Euro pro Aktie. Wer also Erstkäufer war, der bekommt heute nicht mal die Hälfte. Das ist allerdings auch das bekannte Kursrisiko bei Aktien. Aber Kleinanleger wollten ihre Aktien einfach jetzt weiter behalten in der Hoffnung, dass der Kurs wieder steigt. Aber das geht nun nicht mehr. Ein Kleinanleger, der rechnete jetzt bei der Hauptversammlung vor, er verliere pro Aktie 40 Euro. Und da er rund 600 Taler Aktien besitzt, ist das immerhin ein Verlust von 24.000 Euro. Das fehle ihm jetzt bei der Rente. Übrigens, Ton- und Fernsehaufnahmen waren bei der Hauptversammlung verboten, aber der Mann, der klang richtig wütend.
Das kann man ja auch wirklich ein Stück weit verstehen bei diesen Summen. Es gibt ja auch Aktionärsschutzvereine. Was sagen die denn zum Rausdrängen bzw. Rausquetschen der Kleinaktionäre der Hamburger Hafen- und Logistik AG?
Die waren richtig auf der Zinne. Also Markus Neumann von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, der sieht darin eine Enteignung. Das sei vollständig armselig. Und wörtlich schimpfte er, die Kleinaktionäre werden rausgequetscht, damit die Reederei MSC und die Stadt Hamburg reicher werden. Dirk Unrau von der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz, den ärgerte besonders, dass die Hala jetzt im abgelaufenen letzten Geschäftsjahr keine Dividende mehr zahlt, obwohl sie doch immer noch 10 Millionen Euro Gewinn gemacht hat. Er klagte die Hala an, dass sie nicht mal die Größe habe, jetzt den herausgedrängten Aktionären noch was mitzugeben, das sei schäbig. Ja, und er kündigte noch eine Klage an.
Und was sagt die andere Seite dazu, die viel gescholtene Hala?
Na, die hat immer wieder betont, juristisch sei alles ganz sauber. Das Aktienrecht, das sieht nun mal Barabfindungen vor für die letzten Kleinaktionäre einer Aktiengesellschaft. Und diese angebotenen 21,16 Euro pro Aktie, die seien völlig korrekt. Die Summe wurde gesetzeskonform ermittelt, teilte Hala-Chef Jeroen Eising mit. Und dessen Worte durfte man übrigens mitschneiden.
Dieser Betrag entspricht dem durchschnittlichen Börsenkurs der Aktie der Hala in den letzten 3 Monaten vor dem Übermittlungsdatum des Squeeze-Out-Verlangens. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung kann bei börsennotierten Gesellschaften grundsätzlich dieser Börsenkurs als alleiniger Maßstab für den Verkehrswert der Aktie herangezogen werden.
Übrigens, die Reederei MSC, die zahlte nur 16,75 Euro pro Aktie, als sie das dicke Aktienpaket 2023 von der Stadt ja gekauft hat.
Okay, der Drops ist jetzt gelutscht, muss man wohl sagen. Die Kleinaktionäre sind draußen. Aber was wurde auf der letzten öffentlichen Hauptversammlung der Hala denn noch übers laufende Geschäft gesagt?
Ja, im ersten Quartal ist der Containerumschlag der Hala in Hamburg gesunken um 6,6%. Vorstandschef Eising, der begründete das mit dem harten Winter. Eis und Schnee, sagte er, hätten den Betrieb behindert. Zum Beispiel waren wohl auch Eisenbahnweichen eingefroren. Der Betriebsgewinn sank entsprechend um 5%. Aber für den Rest des Jahres, da sieht Eising kein Eis und Schnee, sondern einen Silberstreif am Horizont.
Wir erwarten spürbare Fortschritte bei unseren Automatisierungsprojekten, insbesondere am Burchardkai. Zugleich bleibt unsere weitere Entwicklung in hohem Maße abhängig von der volatilen weltwirtschaftlichen Lage. Unter diesen Voraussetzungen rechnen wir im laufenden Geschäftsjahr daher für den Containerumschlag mit einem deutlichen Anstieg gegenüber Vorjahr.
Das heißt, Umsatz und Gewinn, die würden ansteigen. Das Konzernbetriebsergebnis, das könne dann so zwischen 175 und 195 Millionen Euro liegen. Die Rentabilität soll nämlich steigen, auch weil die Hala automatisiert. Also am Burchardkai stellt man bis Jahresende um auf autonom fahrende Containertransporter. Da muss kein Mensch mehr steuern. Und in Altenwerder sind die ersten drei Containerbrücken ferngesteuert. Die Belegschaft sei motiviert und aufgeschlossen für technische Neuerungen. So sagt es zumindest der Hala-Chef.
Vielen Dank, Reinhard Postelt.
Ja.
Das war schon ein ganz besonderer Anblick bei uns an der Elbe. Vielleicht haben Sie es auch gesehen, im Museumshafen Övelgönne, da war gerade ein historisches Leuchtturmversorgungsschiff zu Besuch aus Norwegen. Die MS Gamle Oksøy, so heißt das Museumsschiff, macht zurzeit einen ausgedehnten Turn entlang der europäischen Küste. Und das auf der sogenannten European Route of Lighthouses, also der europäischen Leuchtturmroute. Und zu der gehört auch der kleine rote Leuchtturm Pagensand Süd. Seit gut 10 Jahren steht der im Museumshafen Övelgönne. Ein richtig schönes und besonderes Schiff ist die MS Gamle Oksøy. Und klar, da wollten wir mal gucken. Petra Volkwarzen ist am Freitag für uns an Bord gegangen und hat sich auf dem norwegischen Museumsschiff umgesehen.
Leichter Nieselregen im Museumshafen Övelgönne. Am Liegeplatz des Dampfeisbrechers Stettin hat das Leuchtturmversorgungsschiff Gamle Oksøy festgemacht. Wobei der Schiffsname, wenn die Norweger ihn aussprechen, doch nochmal anders klingt.
Das Schiff heißt Gamle Oksøy und wurde 1962 gebaut in Norwegen als ein kleines Tankschiff für die Leuchttürme. Es war unterwegs die ganze Zeit von 1962 bis 1996 und hat also Öl und Paraffin, Gas geliefert für die fast 200 Leuchttürme in Norwegen.
Eivind Lande ist der Kapitän an Bord. Die Fahrt die Elbe rauf nach Hamburg hat er genossen, wie die anderen Crewmitglieder auch.
Schnell. Ja, wir haben die Strömung mit uns. Das ist sehr selten, dass wir 12, 13 Knoten machen. Das habe ich fast nie früher gesehen.
Fast 6 Wochen dauert ihre Reise insgesamt. Von Leuchtturm zu Leuchtturm sind sie unterwegs, in Ostsee und Nordsee.
Wir haben also erst Dänemark, Schweden ganz schnell besucht, dann Estonia, Klaipeda und Gdansk und jetzt durch Deutschland. Wir haben 5 Städte in Deutschland werden wir besuchen. Hamburg ist natürlich sehr wichtig und wir fahren dann weiter nach Cuxhaven, Niederland, Frankreich, England, Schottland und dann wieder nach Dänemark, Norwegen.
Ein Riesenprojekt. Die sogenannte European Route of Lighthouses, also die europäische Leuchtturmroute, auf der sie unterwegs sind, entsteht gerade noch, sagt Frank Toussaint. Er ist Mitglied im Museumshafen Övelgönne und Vorsitzender der Interessengemeinschaft Seezeichen.
Im Moment sind wir knapp 150 Leuchttürme in insgesamt 13 Ländern. In Deutschland sind es 11 Türme und es werden ständig mehr.
Es geht darum, länderübergreifend koordiniert zusammenzuarbeiten.
Zum anderen ist es natürlich auch für die Mitglieder der Vereine eine Motivation und eine interessante Sache, auf diese Weise zu sehen, dass sie nicht allein sind in Deutschland, sondern andere Länder eben auch solche historischen Türme erhalten.
Der kleine rote Leuchtturm Pagensand Süd, der seit er ausgemustert wurde im Museumshafen Övelgönne steht, ist auch Teil der Leuchtturmroute.
It's not the size that matters.
Es spielt keine Rolle, wie groß oder klein ein Leuchtturm ist, sagt Espen Frösland, der Leiter der Reise.
But it also tells me that the people around them are very interested to keep them alive.
Was der kleine Leuchtturm im Museumshafen doch zeigt, dass sich Menschen weiter um ihn kümmern, obwohl er nicht mehr aktiv ist. Espen Frösland ist Museumsdirektor in Lindesnes in Südnorwegen. Der Leuchtturm dort wurde schon 1656 gebaut.
The lighthouse was established already in 1656.
Bei einem Rundgang an Bord zeigen sie dann noch ihr Schiff. Seit 1996 ist das Schiff Museumsschiff. Auf der Brücke ist noch alles so, wie es damals war.
Das ist alles 1962 gebaut und funktioniert auch heute sehr gut. Elektronische Seekarten, GPS, das gehört dazu. Aber Manöversystem und so auf der Brücke, das ist alles original.
Auch im Maschinenraum wurde so gut wie nichts verändert.
It's the original engine from 1962.
Die Hauptmaschine ist noch original von 1962. Von Hamburg aus fahren sie noch weiter, von Ort zu Ort und von Leuchtturm zu Leuchtturm. So aufwendig es auch war, diese Reise zu organisieren, der Crew hat sie viel Spaß gemacht.
So many nice people and places.
Nice places, nice people, nice lighthouses.
So viele tolle, interessierte Menschen, so viele Orte und Leuchttürme.
It's been an excellent tour we had.
Eine super Tour.
Ein norwegisches Museumsschiff zu Gast bei uns in Hamburg. Von Hamburg geht die Reise der Gamle Oksøy jetzt weiter nach Cuxhaven, dann unter anderem noch nach Den Helder in den Niederlanden und auch nach Calais in Frankreich. Anfang Juli kehrt das Schiff dann zurück nach Kristiansand in Norwegen. Das Hamburger Hafenkonzert ist hier und jetzt habe ich mal eine Quizfrage für Sie. Wo steht das älteste nicht kirchliche Gebäude der gesamten deutschen Nordseeküste? Na, klar, in Hamburg. Um genauer zu sein, in Hamburg-Mitte. Hä, was redet der denn da, sagen Sie jetzt vielleicht. Wieso gehört denn Hamburg-Mitte zur deutschen Nordseeküste? Jaha, weil die Nordseeinsel Neuwerk zu Hamburg und zum Bezirk Hamburg-Mitte gehört. Und da steht er eben, auf Neuwerk, der alte Neuwerker Turm, angeblich aus dem Jahr 1310 und damit das älteste nichtkirchliche Gebäude an der deutschen Nordseeküste. Etwas ganz Besonderes ist er und das tatsächlich nicht nur für Touristen, sondern auch für Archäologen. Komisch deshalb, dass hier bisher noch nie nach Relikten aus alten Zeiten gegraben wurde. Bis jetzt, muss man sagen, denn erst vor wenigen Tagen, da haben sie begonnen, die ersten Ausgrabungen überhaupt am Neuwerker Turm. Uli Patzwal ist auf die Insel gefahren und hat die Menschen, die an der Ausgrabung beteiligt sind, kennengelernt.
Die Fähre von Cuxhaven zu Hamburgs Insel Neuwerk. Auf dem Freideck sitzen sie da, zu sechst, reden miteinander, lernen sich kennen. Sie alle haben auf die Anzeige des Archäologischen Museums Hamburg geantwortet und sind ausgewählt worden. 4 Monate auf Neuwerk. Für Jan Schneider, eine Auszeit aus seinem eigentlichen Beruf.
Ich bin Tischler. Ich habe einen guten Bezug zu, ich bin handwerklich begabt, aber ich interessiere mich eigentlich für andere Sachen.
Nach 90 Minuten sind sie auf der Insel. 6 Frauen und Männer aus Polen, Iran und Deutschland werden einen Sommer lang das Vorhaben des Museums mit Schaufel, Spitzhacke, Kelle und Schubkarre, wie es in der Anzeige heißt, in die Tat umsetzen. Ausgrabungen am Neuwerker Turm. Begrüßung durch den archäologischen Leiter Jörg Räther.
This was the tower we mentioned.
Das ist übrigens der Turm, sagt Räther, nicht ganz ernst, denn er ist ja nicht zu übersehen. 45 Meter hoch, 14 Meter breit, ein Koloss aus Backstein, Hamburgs Vorposten in der Deutschen Bucht und laut Urkunde vor über 700 Jahren schon fertiggestellt, 1310.
Ja, älteste profane Gebäude Hamburgs. Also ja, wenn einen sowas nicht interessiert, dann sollte man nicht Archäologe werden.
Für Jörg Räther, für das Archäologische Museum, eine Riesenchance. Denn noch nie wurde hier gegraben. Dass es jetzt geschieht, hängt mit der umfassenden Sanierung des Turms zusammen. 22 Millionen Euro gibt die Stadt dafür aus. Die Grabungen kosten nicht mal ein Hundertstel. Für den Tischler Jan sind sie trotzdem ein Kindheitstraum.
Früher als kleiner Junge habe ich immer die 5-Freunde-Kassetten gehört und da waren sie auch immer auf der Suche nach einem Schatz. Und Schatz kann ja auch was sein, was Geschichte hat. Das ist ja das Spannende. Was ist mit dem Teil passiert? Wer hat das verloren? Ja, ich bin ja Jahrgang Indiana Jones, Jahrgang Jurassic Park.
Bei der Grabungsleitung ist man sich sicher, dass es am Ende überraschende Ergebnisse geben wird. Zum Beispiel könnte über einen Münzfund klar werden, Fertigstellung des Turms 1310 war der Plan, nicht die Realität.
Ich würde jetzt denken, dass es vielleicht nicht so ist, dass wir ein früheres Datum haben, weil die urkundlichen Belege sind ja schon relativ einleuchtend. Aber es kann natürlich sein, dass man quasi so, wie man das vielleicht bei anderen Bauprojekten hat, so die wirklich finale Schlüsselfertigstellung dann vielleicht doch etwas später hatte, als wir es in den Urkunden haben. Und sowas lässt sich möglicherweise irgendwie archäologisch nachweisen.
Dass Baustellen länger dauern als geplant, ist ja keine Erfindung der Neuzeit. Tischler Jan hat dann gleich am ersten Tag seinen ersten Fund, einen Wirbelknochen von einem Hausschwein. Oder war es ein Wildschwein?
Oh, wahrscheinlich wurde es hier geschlachtet und zerteilt. Oder vielleicht war hier auch eine Grillparty. Vielleicht so wie bei Asterix und Obelix, ne? Dann wurde das Wildschwein am Spieß gebraten.
Na, zumindest wenn noch Rückstände von Minzsoße an dem Knochen gefunden werden, können es wohl Asterix und Obelix selbst nicht gewesen sein. Kleiner Asterix-Insider und nicht ganz ernst gemeint. Uli Patzwall war das über die beginnenden Ausgrabungsarbeiten am alten Neuwerker Turm. Sie ist eine Hamburgensie und neben dem Michel und der Elbphilharmonie eines der Wahrzeichen im Hafen, wenn auch ein bisschen kleiner, die Flussschifferkirche. Deutschlands einzige schwimmende Kirche ist sie und seit kurzem auch als Modell im Miniaturwunderland zu erleben. Doch momentan, da muss die Flussschifferkirche richtig bangen, denn ihre Zukunft ist ungewiss. Warum das so ist und ob es Hoffnung gibt, Marieke Lohse weiß mehr.
Von der U-Bahn-Station Baumwall keine 5 Minuten zu Fuß fällt sie beim Blick auf den Anleger Kajen sofort ins Auge. Mit ihrem großen gelben Ankerkreuz und dem kleinen Glockenhäuschen auf dem Dach ist die Flussschifferkirche Anziehungspunkt für zahlreiche Touristen und lebendiges Gemeindezentrum der Flussschiffergemeinde. Doch jetzt steckt die Flusi, wie die schwimmende Kirche oft liebevoll genannt wird, in echten Schwierigkeiten, berichtet Flussschifferdiakon Marc Möller.
Wir haben als Flussschifferkirche eins dieser klassischen Probleme. Wir haben ein tolles Schiff, wir haben auch Gelder dafür, die zu unterhalten, aber wir haben keine Gelder mehr, um die Arbeit zu finanzieren.
Zur Arbeit der Flussschifferkirche gehört vor allem auch die Seelsorge bei den Binnenschiffern. Mit ihrem Kahn, der Johann Hinrich Wiechern, fährt regelmäßig eine Besatzung raus zu den Binnenschiffern, um ihnen zuzuhören und um einfach für sie da zu sein. Auf der Flussschifferkirche selbst ist das Angebot vielfältig. Jeden Sonntag finden hier Gottesdienste statt, einmal im Monat auf Plattdeutsch. Darüber hinaus ist die Flusi ein Ort für unterschiedlichste Veranstaltungen wie Kunstausstellungen und Theaterperformances. Und das alles mitten im Hamburger Hafen.
Und das wollen wir ja auch, Teil des Hafens sein als Kirche im Hafen. Und gleichzeitig prägen wir auch ein Stück weit das Bild hier in der Gegend, hier im Binnenhafen, weil wir hier mit diesem blau-weißen Schilf, mit den Holzaufbauten und einem Glockenturm natürlich schon etwas Besonderes sind.
Der Unterhalt der Flusi wird hauptsächlich durch einen eigenen Verein finanziert. Immerhin, die evangelische Kirche stellte bisher die Finanzierung des Diakons. Der hat die geistliche Leitung und kümmert sich um die 50 Ehrenamtlichen an Bord. Das Geld für die Stelle bereitgestellt hat bisher die Hauptkirche St. Katharin. Doch diese Finanzierung läuft jetzt aus. Eine neue muss her.
Es läuft gerade mit dankbarer Unterstützung des Kirchengemeinderates von der Hauptkirche St. Katharin ein Versuch, noch einmal über einen Fonds des Kirchenkreises Hamburg-Ost an Gelder zu bekommen.
Über die Annahme des Antrags entscheidet der Zukunftsausschuss des Kirchenkreises Hamburg-Ost. Die zuständige Pröbstin Ulrike Murmann sagte im Gespräch mit dem Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3, sie sei von Natur aus zuversichtlich, so auch für die Flusi. Doch wie die Entscheidung ausgeht, ist dennoch ungewiss. Best case, die Finanzierung der Diakonenstelle geht weiter, zumindest für 3 Jahre. Worst case, die Flusi ist ohne Diakon. Und das hätte Folgen.
Für uns bedeutet das natürlich eine deutliche Einschränkung dessen, was wir hier machen können. Das bedeutet eben auch deutliche Rückschritte von dem, was in den letzten Jahren erreicht worden ist. Und es bedeutet, dass im Grunde die Sichtbarkeit und die Öffentlichkeit nicht mehr so in den Blick genommen werden kann wie in den letzten Jahren.
Weniger Sichtbarkeit und Engagement heißt für Marc Möller, die Bedeutung im Hafen zu verlieren. Und das wäre auf lange Sicht auch das Aus für die Flusi. Wie auch immer es jetzt nach der Entscheidung des Kirchenkreises Ost Ende Juli weitergeht, eines ist ganz klar, die Flussschifferkirche braucht Unterstützung, auch über die Diakonenstelle hinaus.
Wir sind ja bei dem Best Case und bei dem Best Case gibt es Leute, die vielleicht auch nach diesem Bericht irgendwie nochmal sich die Flussschifferkirche bewusst angucken und sagen, ja, das interessiert mich und vielleicht auch dann mal herkommen und uns auch unterstützen.
Und klar, neben dem ehrenamtlichen Engagement ist auch jede Geldspende derzeit herzlich willkommen, denn Geld ist das, was die Flussschifferkirche derzeit am dringendsten braucht.
Marike Lohse war das. Und an diesem Thema bleiben wir natürlich dran. Und wenn Sie diese einzigartige schwimmende Kirche noch nicht kennen bzw. noch nicht von innen gesehen haben, dann gehen Sie doch mal zu einem der Gottesdienste auf der Flusi oder schauen Sie einfach mal zu den regulären Öffnungszeiten vorbei. Montagnachmittag und Donnerstag und Freitagvormittag sind die. Und wenn Sie dann an Bord sind, dann kann ich Ihnen versprechen, das Wort Kirchenschiff wird für Sie eine ganz neue Bedeutung bekommen und hamburgischer als dort geht es kaum, finde ich zumindest. Es war vor gut 150 Jahren. Da kam er aus der Pfalz nach Hamburg. Und das über Australien. Der Forscher Georg von Neumeier wollte die Welt nicht nur verstehen, er wollte sie selbst erkunden. Aber in Hamburg, da blieb er dann doch für längere Zeit, 3 Jahrzehnte lang. Hier wurde er der erste Direktor der neu gegründeten Deutschen Seewarte, die zu einer der großen Stationen in seinem Leben wurde. Hoch über dem Hamburger Hafen entwickelte er bahnbrechende Messmethoden. Der Schifffahrt schenkte er damit einen enormen Wissensschatz zu Wetter und Strömungen auf den Weltmeeren. Kommenden Sonntag, am 21. Juni, da ist es 200 Jahre her, dass Georg von Neumeier zur Welt kam. Im Jahr 1909 starb er, doch sein Forschungsgeist lebt weiter. Jenny Witt hat Neumeiers Spuren verfolgt, von Hamburg bis in die Antarktis.
Die Sturmflutvorhersage, Wetterberichte bis zu 10 Tage im Voraus und Seekarten, die verlässlich die großen Strömungen zeigen. All das gehört zu Georg von Neumeiers Erbe. 1875 trat er in Hamburg die Leitung der Deutschen Seewarte an. Mit teils einfachen, aber genialen Methoden trieb er ihre Arbeit voran. Darunter ein weltmeerumspannendes Flaschenpostsystem, um die Strömungen zu kartieren.
Er hat Formulare entwickelt, auf denen bestimmte Daten notiert wurden, hat sie Kapitänen mitgegeben und die sollten die Formulare in Flaschen verkorken, über Bord werfen an einer ganz bestimmten Position, die vorher notiert wurde.
Erklärt Martina Plettendorf von der Maritimen Fachbibliothek am Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Das BSH steht fast am selben Ort wie die Seewarte in von Neumeiers Zeit.
Und die Finder dieser Flaschen wurden gebeten, den Fundort zu notieren, vielleicht auch noch ein paar Fundumstände und den Zettel dann an die Deutsche Seewarte zurückzuschicken.
Viele tausend Flaschen gingen über Bord, erst mit deutschsprachigen Formularen, später dann in verschiedenen Sprachen. Hunderte kamen per Post zurück nach Hamburg. Mit diesen Daten aus aller Welt entstanden in der Deutschen Seewarte detaillierte Strömungskarten der Weltmeere.
Je länger die Pfeile, desto größer die Strömung.
Aber von Neumeier hatte auch das Wetter im Blick. Mit besseren Vorhersagen wollte er die Schifffahrt insgesamt sicherer und schneller machen.
Die Sturmflutvorhersage hat er organisiert. 10 Tage Wettervorschau, regelmäßige Wetterberichte für die Schifffahrt zum Beispiel. Er hat Seekarten herausgegeben, er hat nautische Instrumente prüfen lassen, also sowas wie Positionslaternen oder Sextanten oder Schiffskompasse.
Es waren enorm wichtige Schritte für die Seefahrt. Heute steht das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in dieser Tradition.
Das BSH ist ja direkte Nachfolgerin der Deutschen Seewarte und wir arbeiten auch an ähnlichen Aufgaben. Und es gibt die Neumeierstraße. Also die Geschichte Hamburgs ist nach wie vor sehr eng mit der Seewarte und mit Neumeier verknüpft.
Am bekanntesten ist allerdings die nach ihm benannte Forschungsstation in der Antarktis. Denn Georg von Neumeier war auch Polarforscher, wurde 1879 sogar Vorsitzender der Internationalen Polarkommission. Ein Erbe, das in der Neumeier-3-Station gewürdigt wird.
Ganz physikalisch gibt es hier den Namen, der draußen dran steht. Und es gibt auch ein Porträt, was auf dem Flur hängt.
Sagt Ingo Gerstmann, Chirurg aus Hannover und Leiter des Überwinterungsteams. Zusammen mit Geophysiker Matthias Hahn, Meteorologin Gina Schulz und Technikerin Lea Huse spricht er über eine Satellitenverbindung mit dem Hafenkonzert. Es sind minus 18 Grad draußen und es waren schon minus 38. Aber das Team ist gut geschützt in der Station an der Atka-Bucht mit ihrer zweiten Außenhülle. Sehr anders als zur Zeit der ersten deutschen Antarktis-Expedition im Jahr 1901, die von Neumeier 2 Jahre zuvor angestoßen hatte.
Also dessen sind wir uns hier sehr, sehr bewusst, dass wir hier einen großen Komfort genießen dürfen, der uns das möglich macht, überhaupt hier zu sein. Wenn man sich dann vorstellt, dass jemand nicht so eine Ausrüstung und nicht so eine Herberge hat wie wir jetzt, dann muss es ungleich schwerer gewesen sein.
Regelmäßige Messungen und akribische Datensammlung gehören für Gina Schulz zum Alltag, genau wie es bei von Neumeier der Fall war.
Um 9 Uhr fange ich an mit meinen 3-stündlichen Wetterbeobachtungen und die Daten trage ich dann ein. Die werden dann verwendet für die Wettervorhersage und sind aber auch einfach eine lange Zeitreihe, die es hier gibt. Dann laufe ich irgendwann los Richtung Süden zum meteorologischen Messfeld und um 11 Uhr lasse ich einen Wetterballon fliegen, der dafür sorgt, dass wir Daten durch das komplette Profil der Atmosphäre haben, also nicht nur von der Oberfläche.
Matthias Hahn misst währenddessen, genau wie Neumeier in Australien, das Magnetfeld im Umkreis der Station oder auch, wie sich das Meereis verändert. Und Lea Huse kümmert sich darum, dass alle Forschungsgeräte und die überlebenswichtigen Systeme der Station funktionieren. Die vielen Teams auf der Neumeier-3-Station tragen also mit ihrer Arbeit Neumeiers Forschungsgeist weiter. Und sein Geburtstag fällt tatsächlich auf einen besonderen Tag in der Antarktis, sagt Ingo Gerstmann.
Es ist schon so, dass der 21.06. natürlich hier mit Winter ist. Und das darf man getrost als den höchsten antarktischen Feiertag bezeichnen. Ja? Denn es ist ja für die wenigen Menschen, die hier sind, es sind ja knappe 5000 auf dem ganzen Kontinent, der größer ist als Europa, schon ein wesentlicher Punkt in der Überwinterung, dass dann der Winter zur Hälfte vorbei ist.
Ja. Ingo Gerstmann war das, Stationsleiter des Überwinterungsteams auf der Neumeier 3 Station in der Antarktis. Und das war's für heute mit dem Hamburger Hafenkonzert. Heute mit dem Hafenreport und unterschiedlichen Themen aus der maritimen Welt. Nächste Woche, klar, da sind wir wieder für Sie da. Und da geht es um einen Mann und seine Familien- und Lebensgeschichte. Manfred Eisner ist 5 Jahre alt, als seine Mutter mit ihm Deutschland verlassen muss. Es ist 1939, die jüdische Familie bangt um ihr Leben. Der Vater, zwischenzeitlich eingesperrt im Konzentrationslager Dachau, hat das Land bereits Richtung Südamerika verlassen. Frau und Sohn wollen folgen. In Hamburg auf dem bolivianischen Konsulat gibt es die ersehnten Einreisepapiere. Dann geht es ins Reisebüro. Manfred Eisner.
Meine Mutter hat für ein Schiff, die Oratio, die im Januar 1940 auslaufen sollte aus Genua, 2 Passagen für uns gebucht. Und man sagte ihnen, ja gut, also ist alles in Ordnung. Wir schicken Ihnen dann Passagen zu unserem Büro in München. Die können Sie 14 Tage vorher abholen. Als meine Mutter dann das abholen wollte, hat man gesagt, wieso, das ist ja schon abgeholt worden. Die Passagen sind ja schon weg. Dann ist schon abgeholt. Also irgendjemand hat sich unter unserem Namen diese Passagen ergaunert. Es hat ihn aber wohl kein Glück gebracht. Wahrscheinlich vielleicht sogar das Leben gekostet, nämlich dieses Schiff, die Oratio, ist 4 Tage, nachdem sie ausgelaufen ist vor der Küste Frankreichs, gab es eine Kesselexplosion. Das Schiff hat gebrannt, überwiegende Mengen Passagiere sind dabei gestorben. Wenige wurden gerettet, einige waren vermisst. Mein Vater, der hat diese Nachricht in Bolivien bekommen. Und erst so 6 Wochen danach, durch einen Brief von meiner Mutter, in dem sie sich lamentierte, dass sie die Tschüsskarten nicht bekommen hatte, endgültig erfahren, dass wir doch noch am Leben waren. Das hat uns wieder unser Schutzengel das Leben gerettet.
Der Schutzengel muss noch mehrmals ran in den kommenden Jahren. Aber die jüdische Familie Eisner überlebt Krieg und Verfolgung im südamerikanischen Exil. Manfred Eisner kehrt Ende der 50er Jahre zurück nach Deutschland. Seit 1972 ist er am Elbdeich in Brockdorf zu Hause. Bei uns im Hamburger Hafenkonzert erzählt Manfred Eisner die Geschichte seiner Familie. Für heute damit tschüss. Ich bin Jan Wulff. Machen Sie es gut und bis denn.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.